Christa Krämer liest Guardini.
Aus In Spiegel und Gleichnis. Das Blumenwunder. Ich möchte von einem Erlebnis erzählen, das mir ins Denken gegriffen hat wie wenige andere. Es handelte sich um einen Film, der Das Blumenwunder hieß. Er war aus Versuchen der badischen Anilin- und Sodafabriken hervorgegangen. Man hatte die Wirkung bestimmter Stoffe auf Kulturgewächse untersuchen wollen und dazu kinematografisch die Entwicklung von Tabakpflanzen aufgenommen. Durch Zeitraffung hatte man die unmerkliche Wachstumsbewegung auf ein schnelleres Maß gebracht, sodass der Vorgang, der sich in Stunden vollzieht, auf Sekunden zusammengezogen wurde. Das Ergebnis war überraschend. Zunächst wurde das Wachstum selber sichtbar. Man konnte das Gras zwar nicht wie der Mann im Märchen wachsen hören, aber sehen. Man sah, wie der Keimling aus dem Boden sproßte und sich hob, wie die Blätter sich entfalteten, immer eine Lage über der anderen, wie sie zur vollen Größe heranwuchsen, um dann zu welken. Es blieb aber nicht bei dieser Wachstumsbewegung. Darüber hinaus sah man die Pflanze in einer beständigen, ich möchte sagen, Lebensbewegung begriffen. Die Blätter regten sich in bestimmten Rhythmen auf und ab, wie schlagende Flügel. In der gleichen Weise hatte man auch andere Pflanzen aufgenommen und nun fasste der Film das Ergebnis zusammen. Man sah in ihm Primeln, Flieder, Schlingpflanzen, Liliaceen und Orchideen aufwachsen, alt werden, welken, sterben. Hier habe ich wirklich erlebt, was Entwicklung heißt. Ich sah ein lebendiges, sich aus sich selber herausholen, mit Bewegungen, die Mühsal zu verraten schienen. Not, ein Ringen aus engem Innen in die Klarheit der Gestalt. Ich schaute die Urtatsache des lebendigen Wachstums unüberbrückbar anders als alles mechanische Mehrwerden. Jede Pflanze hatte ihren besonderen Rhythmus. Die Bewegung der Blätter, der Stängel und Blüten war nach Zeitmaß und Form etwas Eigenes und bestimmte die Pflanze ebenso genau wie das Gebaren eines Tieres, dessen Art bestimmt. Diese Bewegung war aber anders als die der Tiere. Erst war man geneigt, sich an der Tierbewegung zu messen. Dann bemerkte man ihre eigentümliche Gebundenheit. In ihnen offenbarte sich kein in den Raum freigegebenes Dasein, sondern sie blieben ganz an das Wachstum geknüpft. Diese Pflanzenwesen sah ich werden. Stängel, Blätter, Knospen hervortreiben und blühen. Einen Höhepunkt erreichen, absinken und sterben. Und es war ein wirklicher Tod. So gewann ich die Anschauung eines ganz neuartigen Lebens. Das vollzieht sich immerfort um uns her, aber unmerklich langsam. Darum kommt es uns oft gar nicht als Leben zu Bewusstsein. Der Eindruck der Lebendigkeit, den wir etwa von einem Baume empfangen, stammt nicht aus seiner eigenen Bewegung, sondern jener, welche die Luft seinen Zweigen mitteilt. Erst durch tiefere Einfühlung gelangen wir dazu, das Leben der regungslos dastehenden Pflanze zu empfinden. Hier aber war die Lebensbewegung selbst sichtbar gemacht. So näherte ihre Ausdrucksweise sich der unseres eigenen Daseins, das sich in rascherem Zeitmaß vollzieht. Dennoch blieb die Fremdheit und ich hatte die Erfahrung einer von der unseren ganz verschiedenen Lebendigkeit. Der stärkste Eindruck aber kam aus der Art dieser Bewegungen. Es waren Wachstumsbewegungen, triebhaft organisch, und mit einem Male überkam mich das Gefühl einer großen Schamlosigkeit. Man sagt, die Natur sei unschuldig. Ist das wahr? Was heißt überhaupt unschuldig? lassen wir dahingestellt, ob es einen Sinn hat, vor Wasser und Pflanze und Tier von Schuld oder Unschuld zu reden. Wenn man aber, wie Rousseau und viele nach ihm, sagt, die Natur sei unschuldig, dann soll das jedenfalls heißen, sie sei eine Region der Unschuld für mich. Ich sei schuldlos, soweit ich natürlich bin, und werde entschuldet, wenn ich in der Natur untertauche. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Vom Geiste her erlebt, ist bloße Vitalität durchaus nicht unschuldig. Das zeigt sich daran, dass der Geist sie eingehüllt will. Er fordert Scham von ihr als Schutz vor einem Chaos der Verführung. Nicht, weil Leben als solches für den Geist als solchen Gefahr wäre. Das ist es ebenso wenig, wie der Geist als solcher das Leben gefährdet, trotz der umgekehrten Gnosis neuester Philosophen. Vor dem Vitalen bedarf der Geist deshalb des Schutzes, weil in ihm selbst die Verführbarkeit, ja schon die Schuld liegt. Sobald der Geist wirklich erwacht, ist ihm die organische Natur nicht mehr einfach hin natürlich. Die Natur, die jetzt besteht, nicht. Das Paradies aber ist nicht mehr. Naturhafte Lebendigkeit unschuldig zu nennen, ist sehr oberflächlich. Nietzsche hat wenigstens die Tiefe gehabt, die Natur von vornherein böse zu nennen, um dann zu diesem Bösen sein Ja zu sagen. Der Geist hat sich zu wahren und der Ausdruck davon ist die Forderung der Scham. Die Scham der Pflanze besteht in der jede unmittelbare Wahrnehmung aufhebenden Langsamkeit ihrer Bewegung. Die war im Film beseitigt. Damit war ein Pudendum enthüllt. Und der Mensch, der vom Geist her lebt, auch wenn er es nicht wahrhaben will, spürte das. Ich habe begriffen, wie dem Geiste zumute werden muss, wenn er sich dem bloß Organischen ausgeliefert fühlt. Ein Grauen kommt über ihn. Buddha muss in Indien, in der wuchernden Fülle des tropischen Lebens, dieses Grauen gespürt haben. Man denkt an die Regenzeit, in welcher die Natur dort wie in Orgien steht. Nicht umsonst hat ja die indische Askese für diese Zeit bestimmte Vorschriften gegeben. Das war vielleicht der Ausgangspunkt, von dem aus er Leben überhaupt als Leid, das heißt in seiner Sprache als Unwert empfinden und das Heil in das Erlöschen legen konnte. Die Scham des Tieres besteht vielleicht in seiner Stummheit. Wahrscheinlich würde sich eine Enthüllung begeben, schlimmer als jene im Film, wenn uns die Laute des Tieres unmittelbar verständlich würden. Wir können sie nur deshalb harmlos nehmen, weil wir sie nicht verstehen, denn sie verhalten sich zum Ausdruckswert unserer Laute und Worte wie das unwahrnehmbar langsame Wachsen der Pflanze zur Bewegung unseres Körpers. Der Mensch hat den Geist, doch auch Pflanze und Tier in sich. Deren naturhaft gesicherter Schutz ist ihm aber genommen. Er hat nicht die Unmerkbarkeit der Bewegung, denn diese ist gelöst. Er hat auch nicht die Stummheit des Naturlautes, denn er spricht. So muss er die Schau aus dem Geiste aufbauen. Damit aber ist das ganze Problem da, wie Geist und organisches Leben sich zueinander verhalten. Denn losgelöster, nicht mehr durch die Bindungen des Blutes und die Festigkeit der Erde gewahrter Geist ist ebenfalls gefährlich. Es gibt auch die Gefahr des bloßen Geistes, richtiger gesagt des bloßen Intellekts. Dieser ist kalt und schamlos. Man denkt an Grünewalds Zeichnung des Affen Gottes, der satanischen Trinität. Das vorderste Gesicht darin, der Teufel des Hochmuts, ist das Bild eisigen, hüllenlosen Verstandes. Der Mensch bedarf der Wahrung gegenüber dem Chaos des Organischen, aber auch gegenüber der Hemmungslosigkeit losgelöster Geistigkeit. Von beiden Seiten her muss die Wahrung aufgebaut werden, vom Geist und vom Körper. Der Trieb muss vom Geist her Scheu und Zucht. Intellekt und Wille müssen vom Körper her Demut und Bindung annehmen. Die Aufgabe ist aber durch ihre Kraft allein nicht zu lösen, sondern bedarf des Herzens. Im Herzen begegnet der Geist dem Körper und macht ihn zum Leibe. Im Herzen begegnet das Blut dem Geiste und er wird zur Seele. Beides geschieht durch die Liebe. Diese Liebe aber wird erst durch die Gnade möglich, welche das Ganze, den Menschen, in die Gemeinschaft des Lebens Gottes zieht.